Meine Damen und Herren, möchte jemand noch etwas nachtragen, einwenden, ergänzen, Rückfragen vom letzten Mal? Wir haben ja angefangen mit dem Hegel und waren bis dorthin gekommen, dass wir zuerst gesprochen haben über dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis und dort die Sache mit dem Jetzt, diese Dialektik der Zeit von dem vergehenden Jetzt zu dem bleibenden Jetzt, dem Begriff des Jetzt, und haben dann den zweiten Schritt getan mit der Frage der gegenseitigen Anerkennung, die sich zunächst mal zeigte in dem Konflikt zweier Subjekte, der Ritter, die aufeinander losgehen, um einander eben zu herauszufordern darauf, dass das Leben nicht der Güter höchstes ist. Da möchte ich nochmal einsetzen. Hegel hat das ja so eingesetzt, so geschrieben, dass eben einer tapfer ist und der andere das Leben höher schätzt und dann ein Knecht wird. Wenn die beide sich gegenseitig umgebracht hätten, wie eben so in germanischen Sagen, dann wäre das Buch ja schon zu Ende gewesen, nicht? Das ging also nicht. Ich wollte da hier nur ergänzen, dass er dabei nicht bloß in diesen Gestalten sieht immer Hegel Verschiedenes. Also ich habe es vor allen Dingen jetzt abgesprochen auf die Sache, dass es der Konflikt zwischen zwei Bewusstseinen ist. Es gibt zugleich auch die andere Auslegung, das schließt sich gar nicht aus, die gehören zusammen, dass er eigentlich das menschliche Bewusstsein beschreibt, das ich ja schon mal dargestellt habe, indem ich gesagt habe, es ist einmal diese Grundrichtung des Gegenstandsbewusstsein und dann ist es schon ein Bewusstsein, das ein Verhältnis zu diesem Gegenstandsbewusstsein hat. Da hatte ich gesagt eben, hier will ich nicht bloß etwas, sondern ich will auch mehr wollen von etwas. Hier weiß ich nicht bloß etwas, sondern ich weiß auch, dass ich weiß, was ich weiß. Oder wie es eben noch deutlicher wird im Negativen. Auf einer ersten Etappe habe ich was vergessen. Ich weiß den Namen nicht. Und dann sagt meine Frau einen Namen, sage ich, der ist es nicht. Wieso sage ich da überhaupt was, nachdem ich es doch vergessen habe? Ich soll doch froh sein, dass überhaupt was vorschlägt, nicht? Ist aber nicht so, sondern wie gesagt, so, die eigentliche Vergessen ist erst dann, wenn ich total vergessen habe, dass ich es auch vergessen habe. Wogegen ja nur der Knoten im Taschentuch hilft, vielleicht, nicht? Also diese Struktur, so dass das hier ein Gegenstandsbewusstsein ist und das ein Bewusstsein, das sich auf das Gegenstandsbewusstsein richtet. Und dann kann man sagen, dass dieses Bewusstsein, das sich auf ein Gegenstandsbewusstsein bezieht, schon ein höheres Bewusstsein ist als das, was nur abhängig ist vom Gegenstand. Sodass dieser Konflikt zwischen dem siegenden Ritter und dem Unterlegenen nicht bloß zwei Personen sind, sondern auch mal diese Struktur innerhalb derselben Person. Die niedere Form des Bewusstseins ist also diese einfache Gegenstandsabhängigkeit, in der ich eben von Gegenständen noch abhängig bleibe, eben versklavt als Diener. Und hier bin ich jemand, der unabhängig von dem Gegenstand, na nicht ganz unabhängig, aber souverän, ich brauche den Gegenstand, aber doch so, dass ich mich gegenüber dem Gegenstand auf mich selber richte und auf mein Richten und nicht auf den Gegenstand, sodass das ein Bild auch des freien Bewusstseins ist. Dann gibt es, außerdem sehen Sie hier, wie die Steigerung weitergeht. Hier gibt es jetzt als nächstes noch eine Reflexion auf eine Reflexion und jedes weitere Schritt wäre schon eine leere Wiederholung. Und dann kann man das nochmal verteilen auf die drei Bewusstseine, um die es in der Phänomenologie überhaupt geht, das natürliche Bewusstsein, dann das Bewusstsein des Phänomenologie-Lesers, der sich hier führen lässt, und das ist so das absolute Bewusstsein, dass das Ganze im Auge ist, dass der Hegel, der uns dadurch die Enttäuschungen hindurch zum absoluten Wissen führt, Schritt für Schritt. Aber es sind nur diese drei Schritte, dann ist es getan. Dann könnte man das phänomenologische Bewusstsein nennen, das absolute Bewusstsein und das natürliche Bewusstsein. Hegel schreibt dann mal so in der Einführung, wir begleiten also und sehen zu. Uns bleibt nur das Zuschauen, was da dem natürlichen Bewusstsein passiert, das sich allmählich da hinaufsteigert. Das wollte ich noch ergänzen, um zu sagen, hier gibt es also diesen Konflikt zwischen einer Freiheit, die sich vom Gegenstand relativ löst, wo dann der Herr auch genussfähig ist, weil er keine Angst vorm Tod haben muss, während derjenige, der eben Angst vorm Tod hat, auch nicht genießen kann, weil er ja ständig diese Angst bewegt. Jetzt geht es aber weiter mit dem nächsten Schritt. Jetzt nach diesem Satz, sage mir, mit wem du umgehst. Der Herr geht mit dem Knecht um und der Knecht geht mit dem Herrn um. Und da hat es der Knecht natürlich besser. Denn der Herr hat es ja nur mit dem Knecht zu tun. Der weiß auch nicht richtig, was er macht. Der sitzt da und wartet immer aufs Mittagessen. Der Knecht aber arbeitet. Und jetzt ist das Bürgertum, Neuzeit. Arbeit ist das, was bildet und frei macht. Da muss man gucken, wie Hegel Arbeit definiert. Hegel definiert Arbeit als gehemmte Begierde. Sie müssen also an so eine Geschichte denken, wie so in den Märchen vorkommt, wo also der Koch brät, also da das Hühnchen, und dann lockt ihn das so, dass er schon mal einen Flügel von dem Hühnchen isst, nicht? Und hinterher bringt er also dann das Hühnchen auf den Tisch und der Herr sagt, was ist denn das für ein Hühnchen, wo ist denn da der zweite Flügel? Und dann sagt er, die haben alle nur einen. Sagt, das kann doch nicht sein, dann gehen sie raus in den Hühnerhof, nicht? Und der Herr klatscht in die Hände und dann sieht man, dass die zwei Flügel haben. Tja, sagt der Knecht, hätten sie da auch geklatscht, nicht? Dann hätte vielleicht auch zwei Flügel gehabt. Also diese Idee, was ich als Kind schon nie verstanden habe, zu Weihnachtszeit, warum man eigentlich aus so etwas Schönem wie Teig hinterher noch Plätzchen macht. Nicht? Deswegen macht eine vernünftige Mutter auch immer genug Teig, damit für die Kinder schon mal Teig übrig bleibt beim Kuchenbacken. Also unter dieser Definition kommt der Hegel zu der Bestimmung, Arbeit heißt gehemmte Begierde. Ich genieße nicht jetzt, was ich genießen könnte, sondern das wird aufgeschoben, damit hinterher etwas draus wird. Und auf diesem Weg der gehemmten Begierde lernt der Knecht Schritt für Schritt, was er in einem nicht konnte, nämlich, dass er sich gegenüber den Lebensbedürfnissen behaupten kann. Das ist ihm nicht gelungen, als das Leben als Ganzes bedroht wurde mit dem Tod, aber in den kleinen Schritten kann das gelingen. Und dann wird Arbeit eben zu dem, was bildet. Ich sagte, das ist das Bürgertum, denn die adligen Leute, die haben ja auf der Wiege immer schon die Krone drauf, nicht? Das tut sich davon selber. Während jetzt kommt das Bürgertum und da gilt es Self-Made Man und Self-Made Lady. Da muss man sich selber zu was machen. Am Ende haben sie dann das Eingangstor zu Auschwitz, Arbeit macht frei, nicht? So als Position, die da hineinkommt. Das, was in der Antike war, der Kampf, der Vater aller Dinge. Im Mittelalter sollte eigentlich gar kein Kampf sein, sondern Frieden, nicht? Die Troika war aber nicht immer. Und in der Neuzeit ersetzt man dann eigentlich den Kampf durch die Arbeit. Beides sind, Arbeit wie Kampf sind Formen von Aggression. Nicht? In denen ja etwas geschieht. Ja, was machen wir also jetzt, wenn das jetzt so weitergeht? Also der Herr wird immer, der kommt nicht mehr weiter, der sitzt da und hat nur noch sein Genießen. Der Knecht aber kommt voran und weiter und arbeitet sich ein auf die Höhe vom Herrn und dann erreichen beide die gleiche Augenhöhe und das zeigt er dann in der Stoa. Die Stoa versteht das Leben als Dienst und Arbeit und unabhängig vom Lebensstand, der eine berühmte Stoiker ist ein Freigelassener, Epiktet, und das andere ist ein Kaiser, Marc Aurel. Das sind die beiden großen Namen der Stoa, die hier im Dienst des Dienstes, der Arbeit stehen und sich einsetzen für andere Leute. Zugleich steckt dann da dann so die Skepsis drin und so. Sie sehen, hier haben Sie jetzt eine ganz andere Dialektik, als wir sie beim Jetzt hatten. Das gegen diese Rede, die man manchmal in so kurzen Artikeln lesen kann, in Lexika, das sei ein klappernder Dreitakt der Dialektik. Das ist überhaupt nicht wahr. Das ist ein ganz geschmeidiges Instrument, mit dem Hegel an jeder neuen Situation zeigt, wie hier immanente Widersprüche dazu führen, dass sich die Dinge irgendwie weiterentwickeln. So wie das mit dem Jetzt ging, über das Jetzt ist jetzt, aber das Jetzt ist dann schon vorbei und was vorbei ist, ist nicht mehr ein Jetzt. Warum nicht? Weil nur das Jetzt ein Jetzt ist. So haben wir diesen Schritt dort gemacht, mit der Verwandlung vom Jetzt wie von dem Erfahrenen. Und jetzt haben wir ein ganz anderes Beispiel gehabt beim Kampf auf Leben und Tod und bei Herrschaft und Knechtschaft. Dass der Knecht erstmal sich unterworfen habend, dann eben durch die Arbeit das einholt. Also Arbeit heißt, ich tue etwas und werde dadurch jemand. Man kann sich nicht selber machen, man macht andere Sachen. Aber dadurch, dass man andere Sachen macht und so gut wie es geht, wird man jemand, der gute Sachen macht. Wird ein guter Koch oder ein guter Bäcker oder was auch immer. Und das ist das, was also der Mensch tut, dass indem er etwas tut, er selber jemand wird. Aus dieser Beherrschung des Lebenshungers und des Lebensdurstes, zu dem es hier kommt. Also und dann landet man bei diesem Dienst auf gleicher Augenhöhe, wie gesagt, zwischen Epiktet und Kaiser Margarei oder Kaiser Hadrian, nicht? Können Sie genauso nennen, der gehört ja auch zu den guten Kaisern. Die guten Kaiser waren dann noch meistens die, die nochmal Christenverfolgung gemacht haben, weil die gesagt haben, der ganze Staat geht durcheinander mit dieser merkwürdigen Religion, wo man nicht da durchschaut, was da eigentlich los ist, nicht? Jetzt können wir da nicht sämtliche Schritte da weiter aufzeichnen, spricht dann von den Gewissenskonflikten, die da sind, wobei Hegel eben mit dem Gewissen so seine Probleme hat, weil er sagt, bei einer Gewissensentscheidung landet es auch dabei, dass man sich hinstellt, wie da dieses Lutherwort kolportiert wird, hier stehe ich und kann nicht anders, also Jaspers würde sagen Kommunikationsabbruch. Und damit ist dann Gemeinschaft eigentlich nicht gegeben. Deswegen überschreitet Hegel, wie wir noch sehen werden, die Ebene der Sittlichkeit und des Gewissens, also der Moral, so muss ich sagen, der Moral, durch das, was er dann Sittlichkeit nennt. Und das heißt nicht, dass ich mein persönliches Gewissen habe, sondern dass wir einen gemeinsamen Geist haben, in dem wir leben. Dieser Schritt muss noch erreicht werden. Gewissen landet beim Einzelnen. Und der Einzelne sitzt dann da und da kann man überhaupt nicht gut und böse unterscheiden, weil es ja keine Kommunikation gibt. Die wird dort abgebrochen, deswegen muss das überwunden werden in den Geist hinein. Die Praxis, die daraus gezogen wurde, war, dass es zum Beispiel in der DDR keine Wahlkabinen gab. Wozu? Man hat ja nichts zu verstecken, wenn alle im selben Geist wählen. Das gehörte da hinein, also der gemeinsame Geist, in dem das dann vollzogen wird. Während Moral so die Rückführung auf den Einzelnen ist, geheime Abstimmungen und so Geschichten, was alles schon verdächtig ist. Dass er es herausnehmen muss, oder dass er also diese Ebene überwinden muss, dessen, was Hegel Moral nennt, wo im Gewissen eigentlich Gut und Böse ineinander umschlagen. Denn der Böse hält sich nicht an die allgemeinen Regeln und der Gute hält sich nicht an die allgemeinen Regeln, wenn er bloß auf seinem Gewissen rumreitet. Sagt der Hegel, wo kommen wir da hin? Also brauchen wir einen gemeinsamen Geist. Und das ist dann die Sittlichkeit und die gehört eben in den Staat. Das ist auch so ein Gedanke. Also da wäre noch manches zu entfalten von dort her und sein Reden über die schöne Seele. Am Ende landet es jedenfalls bei der Versöhnung und da lese ich Ihnen wieder so einen Text vor. Der heißt das versöhnende Jahr, worin beide Ich von ihrem entgegengesetzten Dasein ablassen. Also der Gute wirft dem Bösen nicht mehr vor, dass er böse ist, weil er sieht, dass er sich als Guter genauso isoliert hat. Und der Böse bekehrt sich und sagt, ich will hier nicht auf meiner Sache sitzen, sondern wir tun uns zusammen. Also das Dasein ändert sich damit, das versöhnende Jahr, worin beide von ihrem entgegengesetzten Dasein ablassen, ist das Dasein des zur Zweiheit ausgedehnten Ichs. Das darin sich gleich bleibt und in seiner vollkommenen Entäußerung im Gegenteile die Gewissheit seiner selbst hat. Es ist der erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als das reine Wissen wissen. Das ist der Schluss des Geistkapitels und dann geht das Religionskapitel los. Also die Versöhnung, in der der Gute und Böse einander versöhnen, weil jeder sieht, er ist für sich auch nochmal böse oder isoliert und geteilt. Er entdeckt im Anderen sich und sich im Anderen. Das ist ja der Sinn mit dem Splitter im Auge des Anderen, dass man auf seinen eigenen Balken aufmerksam wird. Nicht? Das ist ja so der Hintergrund, der da hineingehört. Und wenn das also erreicht wird, dass das gegeben wird, dann ist hier die Versöhnung eingetreten. Diese Versöhnung ist nicht einfach Gott. Davon werden wir noch reden, wenn wir über Feuerbach reden. Der sagt, ich und du sind Gott. Der Einzelne, das Ich, ist also ein Mensch, aber ich und du zusammen sind Gott. Das ist eine erstaunliche Formulierung von jemandem, der es sonst so mit der Illusion hat, nicht? Die er den Leuten vorwirft. Denn das finde ich ja wirklich ein starkes Stück, zu behaupten, ich und du sind Gott. Ich behaupte schon, die Zauberflöte übertreibt schon, Weib und Mann reichen an die Gottheit an. Das finde ich schon so hochgespuckt, nicht? Aber jetzt zu sagen, sie sind Gott, da kann man sich nur wirklich wundern.
Ist Gott blinde Kuh,
nicht? Ja, eben, ja, nicht? Ja, eben, nicht? Also das ist schon wirklich merkwürdig.
Aber wie tritt bei Hegel nun der gemeinsame Geist in Erscheinung? Denn wenn Sie zum Beispiel das Beispiel des Kommunismus ansehen, ist es immer so, dass der gemeinsame Geist immer etwas ist, was von einer Seite ausgegeben wird und dem anderen aufoktroyiert wird.
Und deswegen ist das ja bisher auch immer noch gescheitert, nicht? Und das werden wir auch sehen. Also Hegel hat auch keine Lösung für die Zukunft. Da wird es immer so ein bisschen leer und verwunderlich, weil er auch immer diese berühmte Satz, der in seine Geschichtsphilosophie ja hineingehört, dass die Eule der Minerva immer am Abend fliegt. Also erst wird gelebt und dann wird hinterher darüber nachgedacht. Wie ich auch immer sage, wenn ich gefragt werde, so was ich so von der Zukunft denke, sage ich, ich bin ein Philosoph und ein Philosoph denkt nicht vor, obwohl es eine Reihe gibt, die wollen sich so als Vordenker andienen, aber an sich sind Philosophen Leute, die nachdenken. Und deswegen können die also nicht sagen, was da vorher los war, sondern die können nur, also was da kommen wird, sondern können eigentlich nur über das reden, was bisher da war. Das wird begriffen. Und daher heißt das Wesen ja, schon bei Aristoteles heißt das Wesen das toti en enai, das, was es war zu sein. Und Hegel weist darauf hin, dass das Wort Wesen zu gewesen gehört. Also was ist, ist noch nicht das Wesen, sondern erst wenn die Zeit vorbei ist, kann ich hinterher gucken, was da war. Denn solange wie das ja noch unterwegs ist, kann sich ja alles noch ändern. Da ist etwas erst, wenn es zu Ende ist. Und deswegen kann man über die Zukunft wenig sagen und dann sagt er, ja, er weiß auch nicht. Genau wie der Geist, der erstmal so gewandert ist von Asien bis Europa und sagt, wie geht denn das wohl weiter, geht das mal nach Amerika rüber, ne? Kommt ihm noch nicht so vor, aber müsste mal sehen. Und sagt er, dann entstehen da neue Formen von Trennung wieder, die da bleiben, indem es nämlich die Philosophen gibt und die normalen Leute, nicht? Statt dass das so alles eins wird.
Aber der Mensch ist ja eigentlich auch angelegt auf die Zukunft hin.
So ist es.
Insofern ist er ja hier also überhaupt nicht bedient in dem, was er eigentlich braucht.
Ich meine, mir gefällt das natürlich, dass der Hegel das gerade lässt, denn das ist ja das, was wir heute haben. Heute entwerfen die Leute wirkliche Dinge von der Zukunft. Das macht schon bei Louis der Oberteufel. Der schreibt dem Unterteufel, du musst erreichen, dass deine Leute sich nach dem richten, was sie definitiv am wenigsten wissen, nämlich der Zukunft. Anstatt sich zu fragen, ist etwas erlaubt oder verboten, musst du die dazu bringen, sie zu fragen, was nützt der Zukunft. Erstens wissen sie das nicht und zweitens sind sie damit abgelenkt von anderen Fragen. Und so wird heute alles Mögliche nach der Zukunft geplant, anstatt sich klarzumachen, wenn ich heute die Zukunft plane, plane ich sie nach dem heutigen Bewusstsein. Und wie man gesagt hat, wer mit dem Zeitgeist verheiratet ist, ist morgen Witwer. Und das kommt beim Planen nämlich heraus, nicht? Heute plane ich für morgen. Und morgen ist dann mein Plan schon gestrig und deswegen sind die Planwirtschaften, zuerst war das ja mal der real existierende Sozialismus, inzwischen ist er in Brüssel ausgewandert, nicht? Machen die jetzt dauernd die Wegbearbeitung der sogenannten Nebenfolgen, die 90% ausmachen von allen Planungen. Da geht es durch Butterseen und Butterberge und Milchseen und Lehrerschwemmen und alles Mögliche, weil man immer gerade plant, was man denkt, was da morgen kommen soll. Aber natürlich, wenn wir heute planen, nach unseren heutigen Ressourcen, nach unseren heutigen Erwartungen, Vorstellungen, dann sind die morgen überholt. Und deswegen kann das gar nicht gehen. Insofern gefällt mir das beim Hegel, dass er zwar sagt, wir sind auf die Zukunft ausgerichtet, aber dass er eben nicht gemacht hat, was dann die Linkshegelianer gemacht haben, zu sagen, wir haben die Geschichte auf unserer Seite und wissen, wie das weitergeht. Mit der Spannung, die da drin hatten. Einerseits sagten die, wir können wissenschaftlich nachweisen, dass das die Revolution auf jeden Fall kommen muss. Andererseits dauern die Schulungen und die Appelle an die Leute hin, wo man dann gesagt hat, ja wieso, wenn das alles von selber geht, warum seid ihr eigentlich so beschäftigt, dauernd hier die Leute umzupolen, wenn das alles doch von selber geht, nicht? Das ist ja genau dieses Problem, was dann drin steckt. Und das hat Hegel umgangen, indem er tatsächlich sagt, über die Zukunft kann ich nur so viel sagen, dass sie vernünftig sein wird. Das ist ja unser Satz, das Vernünftige ist wirklich, das Wirkliche ist vernünftig.
Das heißt, eigentlich ist es ein Gottesbezug, der da erfordert wird.
So ist es. Und das spricht ja auch vom Absoluten, das dorthin gehört. Und das werden wir sehen, jetzt sind wir so weit gekommen in der Phänologie, dass wir bis zum Ende vom Geistkapitel angekommen sind. Und jetzt fängt er hier nochmal neu an, das Ganze im nächsten Teil der Phänomenologie von den Religionen her zu beschreiben. Und fängt wieder an von einfachsten Formen der Religion zunächst mal, Pantheismusformen oder so, und geht dann durch bis, ganz entscheidend ist für ihn natürlich die Reformation, Das ist eigentlich die Befreiung dann des Menschen erst. Während im Katholizismus habe ich eben noch den Papst da in Rom sitzen und die unterdrückten Leute hier. Und damit habe ich eigentlich nicht das eingeholt, was hingehört, sondern das bringt erst die Reformation. Aber auch da bleibt noch ein Problem bestehen, in dem nämlich geglaubt wird, dass da die zweite Person der Gottheit, dass die das ist, dass Jesus von Nazareth für uns gelitten hat. Und wir haben noch nicht genügend begriffen, dass Gott-Menschentum, dass das die Formel von Gott und Mensch überhaupt ist. Und dass wir das selber bei uns auch mit vollziehen müssen. Also es ist immer noch diese letzte Trennung da, dass in der Religion der Mensch sagt, das tut Gott für mich, statt dass wir einfach alles eins sind. Man kann das ja so hin, hatte ich das schon gemalt? Also hier, das, und das hat man glaube ich schon gehabt, und das Unendliche und das Endliche. Nicht? Wenn ich das so male mit der Trennung, dann sagt er, dann ist das Unendliche endlich, weil es eine Grenze hat zum Endlichen. Und das Endliche ist unendlich, weil es bleibend endlich ist. Und das muss ich anders denken und muss sagen, das Unendliche entäußert sich ins Endliche. Und das findet er am besten im ontologischen Argument durchvollzogen, aus dem Begriff zur Realität. Und dann geht die Realität, hebt sich wieder auf in den Begriff. Und dann ist die Sache durchschritten und vollendet. Und das muss dann nur bewusst werden. Pfingsten ist schon ganz entscheidend, dass da jetzt Gott dann in der Gemeinde da ist eigentlich. Nur muss das noch begriffen werden, dass man das nicht mehr auf Jesus Christus abschieben muss, sondern dass man das selber leben und vollziehen kann. Das müsste eigentlich dabei herausspringen. Und dann kommt sein Schlusskapitel, da macht er doch die Philosophie der Philosophie, wo ich nochmal diesen Gedanken der Religion weglasse. Die unterste Stufe war die Kunst, in der wird mit Anschauung erreicht, das Materielle, Sachhafte und das Geistige zusammenzubringen im Kunstwerk. Und dann kommt die Religion, da wird das Ganze als Geschichte erzählt, aber als eine Geschichte eines anderen in den Mythen. Und dann kommt die eigentliche Wahrheit, und die heißt, die steht über dem Ganzen, was ich Ihnen erzähle, nämlich das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Darin wird dann die Kunst und die Religion aufgehoben. Und dann, daran spalten sich dann die Hegel-Schulen, indem die einen sagen, aha, die Religion ist aufgehoben, die anderen sagen, nein, die Religion ist natürlich aufgehoben, aber bewahrt. Sie wird nicht so erledigt, wie die Kunst, von der Hegel sagt, die ist nach ihrem Höchsten ein Vergangenes, weil wir nicht uns mehr vor Götterbildern niederwerfen.
Aber die Vernunft ist ja dann etwas, was über den Menschen hinausgeht und gewissermaßen jenseits des Menschen da ist.
Nicht jenseits, im Menschen auch. Also diese Formel, ja.
Aber nicht beschlossen im Menschen.
Nein, das ist wahr, sondern weil es über das Individuum geht hinaus, die ist im Ganzen da. Ich habe gemeint, ich meine so, da werde ich auch noch darauf zu sprechen kommen, dass ich sage, an sich ist Gott für ihn die subsistierende Philosophie. Also das ist eigentlich die Erfüllung, das ist nicht einfach seine Philosophie, sondern das ist das wirkliche Denken, was dort da ist, das Denken, das sich selber denkt und das geschieht in uns. Also das Bewusstsein Gottes, das sich zeigt im Bewusstsein Gottes in uns Menschen und das sich dann aufhebt nochmal im Selbstbewusstsein Gottes in uns. Und da zitiert er dann einfach Paulus, wenn die Leute sich da beschweren, und sagt, Paulus sagt das so, dass der Geist die Tiefen der Gottheit erforscht und den Geist hatten wir empfangen. Er sagte, der Geist gibt dem Geiste Zeugnis. Also er selber wollte das ganz christlich verstanden wissen. Das sage ich so betont gegen Heine, der eben sagt, an sich sei der Hegel ein Atheist gewesen und habe sich da so mit einem etwas debilen Adeligen umgeben, der irgendwann entmündigt wurde, weil er an einem Tag für 6.000 Mark Spazierstücke gekauft hat und so. An den hätte er hinreden können, der hätte es sowieso nicht verstanden. Und ich verstehe nicht, wie der Heine auf sowas kommt. Das schreibt er so in seinem Bericht da in Frankreich über die Philosophie in Deutschland. Sondern der Hegel selber war überzeugt, ein braver lutherischer Christ zu sein, auf der Höhe der Zeit. Und das auszulegen. Und da ist eben die Frage, das hat er zwar so gemeint, ob das wirklich bei ihm rausspringt. Das ist die andere Frage. Das wäre dann schon die Hegel-Kritik. Aber ich bin ja immer noch erstmal dabei, ihn darzustellen. Also, wir sind bei der Phase, dass er sagt, ich stelle jetzt die Religionsgeschichte dar. Und wie versteht er die Religionsgeschichte? Wonach stuft er die Religionen? Wiederum nach dem Gedanken, wie radikal der Konflikt und wie radikal die Versöhnung gedacht wird. Und da ist das Christentum für ihn die Religion, weil dort Gott als Trinität gedacht wird. Und das heißt für Hegel in aller Präzision als Zweieinigkeit. Also der Vater setzt sich den Sohn gegenüber und dann erkennt er im Sohn sich und sich im Sohn und das ist der Geist. Also es ist keine echte Dreieinigkeit, sondern eine Zweieinigkeit. Subjekt, Objekt. Und das Subjekt erkennt sich im Objekt und das Objekt sich im Subjekt. Das ist die neue Form und das ist kein Irrtum, sondern das ist ausdrückliche Korrektur, die er da macht an diesen Anschauungsbildern. Er sagt, gemeint ist also eine Zwei-Einheit. Und die hat in aller Schärfe, in dieser Schärfe macht die also nur das Christentum deutlich. Indem nämlich hier zwar das Christentum nicht so weit geht, zu sagen, das Böse fließt einfach so aus Gott selber aus, sondern dass er sagt, also wenn ich zunächst mal sage, Gott also erkennt sich im Sohn und holt sich im Sohn ein als Geist, dann habe ich, so sagt er in einem berühmten Passus der Vorrede, der Phänomenologie des Geistes, das wäre für sich eine fade Erbaulichkeit, weil hier der Schmerz und der Ernst von Schuld und Tod fehlt, wenn ich das so entwerfe. Man könnte es in der Sprache der Religion so sagen, hier kommt das Anderssein des Sohnes zu wenig heraus, weil er so ganz geschlossen mit drinnen ist. Das Christentum hat diese Spaltung von Vater und Sohn nur abgeschwächt, indem nämlich der Oberste der Engel es ist, der Nein sagt. Der Luzifer, der Phosphor, der Lichtträger, nicht? Der Oberste der Engel, der fällt ab, aber nicht der Sohn selber. Aber so diese wirkliche Ernst mit dem Andersheit, mit der Andersheit, die wird gemacht, indem der Sohn also nicht einfach bloß zurückgeht, sondern dass hier im Sohn es eine doppelte Teilung gibt. Einmal kommt hier, wird im Sohn geschieht Schöpfung. Es gibt also die Welt, der Geist geht bis in die Materie hinein. Materie ist nun wirklich das Gegenteil vom Geist. Geist ist das bei sich sein, Materie ist das Auseinandersein. Materie ist das Auseinandersein. Die Dinge liegen nebeneinander und nacheinander. Diese Nicht-Einheit, da traut sich also der Geist hinein. Also der wahre Geist ist nicht der, so schreibt Hegel, der sich vor dem Tode scheut, sondern der sich dem Toten aussetzt und sich im Toten wiederfindet. Also diese eine Totheit ist die Stofflichkeit der Materie. Bis in die geht es hinein. Das andere ist, gewissermaßen noch radikaler, dass jetzt hier drin der Geist sich abspaltet und Nein sagt. So dass es da zu dieser Spaltung und Trennung kommt, zum Ja. Und diese Trennung, die dann eben das Ganze aufspaltet, weil das zugleich aber nochmal ein Wesen Gottes ist, wird das im Mythos so ausgedrückt, sagt er, dass jetzt also die zweite Person der Gottheit Mensch wird und den Tod und diese Abspaltung auf sich nimmt und natürlich auch den Tod bis zum Tod des Verbrechers, sodass durch Schöpfung, Abfall, Menschwerdung bis zum Verbrechertod wird das äußerste Andere mit eingeholt. Es gibt also nichts, was hier außerhalb ist. Das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Das heißt, das Vernünftige sitzt nicht in einer Schmollecke und ist für sich vernünftig und da draußen liegt die unvernünftige Wirklichkeit herum. Sondern die Vernünftigkeit schafft es, die Vernunft schafft es, auch die irrationale Materialität und das Böse und den Tod und alles das einzuholen, mit einzubinden in die Gottheit selber. Und das macht in dieser Form zugespitzt also nur das Christentum. Da reicht keine andere Religion unmittelbar ran. Dass das eingeholt wird. So ist das seine Vorstellung, dass das hier geschieht. Also die Einheit von Vernunft und Wirklichkeit, können sagen, von Geist, von Sinn und Materie, die sie schon auf der Stufe der Kunstwerke haben. Und das Hauptpunkt beim Kunstwerk ist die menschliche Gestalt. Die Plastik ist also die Hauptsache beim Kunstwerk und das Hauptthema der Plastik ist der Mensch. Die griechischen Götter sind ja eigentlich alles Statuen, ne? Über Menschen. Und das ist auf der Ebene der Anschauung die tollste Leistung der Verbindung von Geist und Materie in der Menschengestalt und im menschlichen Gesicht. Nur, dass die Statuen eben nicht leben. Das ist deren Grenze. In der Religion wird das jetzt so durchvollzogen, dass eben diese ganze Materialität einerseits sich im Geist zuspitzt, bis hin zum Bösen, dass das alles nochmal auch eingeholt und versöhnt werden kann. Das ist schon erstaunlich, dass er das so in dieser Form hier noch einmal hineinbringt. Dass alles mitgegeben ist. Es bleibt bei einer letzten Unangemessenheit, das sagte ich eben schon, dass dieses Geschehen verstanden wird als Gottes und Christi tun an uns und für uns, nicht das unsere. Hier wird erzählt, also vorgestellt und nicht wirklich begriffen. Und äußerlich zeigt sich das in der Partikularität des Christentums. Also das Christentum wird nicht die Religion aller, sondern es steht neben anderen Religionen, die noch da sind. Das ist das Schicksal des Christentums, wie er sagt, dass es eigentlich das Universale sein will, aber diese Universalität faktisch nicht erreicht. Es ist wahr, Gott hat sich realisiert in die Welt- und Heilsgeschichte hinein und es hat das Irdische in sich aufgehoben, in diesem dreifachen Sinn, Aufhebung abschaffen, Aufheben bewahren, Aufheben eins höher heben, verwandeln. Das sind seine drei Bedeutungen, die hier drin stecken und deswegen schreibt er in einer seiner frühesten Texte in Jena, wo er dann dort Privatdozent geworden ist, spricht er vom spekulativen Karfreitag. Dass also der Karfreitag, warum spekulativer Karfreitag, dass man das also nicht auseinandernehmen kann, sondern dass die Tatsache, dass hier Gott selber den Tod auf sich nimmt, ist schon Ostern. Natürlich kommt auch nochmal diese, an Katholiken gesagt, nochmal die konfessionelle Unterscheidung hinein, dass für die Reformation der Karfreitag wichtiger ist, könnte man sagen, oder der Hauptfest gegenüber Ostern, weil Ostern eigentlich schon im Karfreitag mit drin steckt. Während die Katholiken den Karfreitag dann etwas in so einem Absatz dazu behandelt haben und sagen, Ostern ist das eigentliche Fest. Also, sodass diese Formel von der Vernünftigkeit des Wirklichen, der Wirklichkeit des Vernünftigen, sich in diesem Begriff des spekulativen Karfreitags nochmal zuspitzt und dann wird es durchsichtig philosophisch kristallisiert in Jena in der Formel, es geht um die Identität von Identität und Nicht-Identität. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht einfach Identität gegenüber Nicht-Identität. Da wäre ja die Identität um den Preis der Nicht-Identität erkauft, wenn die Identität was anderes wäre als die Nicht-Identität. Nein, die Identität von Identität und Nicht-Identität. Das heißt in den frühesten Formen in Frankfurt noch die Verbindung von Verbindung und Nicht-Verbindung. Abgelesen einerseits am Johannesevangelium, andererseits am organischen Körper. Der organische Körper, der eben aus verschiedenen Organen besteht, aber in diesen Organen ein Eins bildet. Das ist ja das Grundproblem der Philosophie, wie denke ich Einheit und Vielheit zusammen. Dass die Leute es einerseits mit der Einheit haben, aber nicht mit einer Einheit, die der Vielheit gegenübersteht. Und die dann scheitert, wie im Plotin und so, wo man sich fragt, ja, warum explodiert das Eins überhaupt und bleibt nicht einfach Eins? Völlig unbeantwortete Frage, nicht? Das Eins geht in die Vielheit, wie kann denn das geschehen? Und die einzige Lösung kann natürlich nur die sein, zu sagen, genau diese Vielheit ist die Einheit. Oder nochmal anders ausgedrückt, solange man sagt, hier herrscht erstmal Unheil und wir müssen erstmal eine Erlösung machen und erlöst werden, hat die Unerlöstheit zementiert. Denn die Leute, die vor dieser Erlösung dran waren, sind ja dann immer die Ausgeschmierten. Wenn also irgendwann die klassenlose Gesellschaft kommt, was machen die ganzen Opfer vorher? Nicht? Das war immer die Frage. Also sagt Hegel, kann Erlösung nur darin bestehen, zu erkennen, dass wir immer schon erlöst sind? Das heißt, ich muss erkennen, dass die Welt, so wie sie ist, schon in Ordnung ist. Dass die Differenzen, die mir da begegnen, Differenzen sind, die zum Leben dazu gehören. Denken Sie an den Schluss vom Hyperion. Wo sei es, und wie die Dissonanzen der Liebenden sind die Differenzen der Welt. Und ein einiges fließendes Weben des Lebens ist alles. Also ich muss genau die ganzen Spannungen hineindenken und sagen, das sind Formen der Einheit. Deswegen sein Protest gegen Programme zur Verbesserung der Welt oder so. Sagt er, die Welt ist so, wie sie ist, in Ordnung. Wenn sie nicht in Ordnung wäre, könnte sie nie in Ordnung kommen, denn wenn sie erst ab einem bestimmten Punkt in Ordnung ist, war sie es vorher nicht und dann ist es bleibend so, dass sie dann nicht in Ordnung war. Wenn aber sie irgendwann in Unordnung war, dann ist das Ganze in Unordnung. Denn nach altem klassischen Satz gilt bonum ex integra causa, malum ex volebet defecto. Also vollkommen ist etwas nur, wenn es ringsrum in Ordnung ist. Und wenn da irgendwelche Fehler drin stecken, ist es eben nicht gut. Wenn mir der kleine Zeh wehtut, bin ich nicht ganz gesund. Also, was soll ich mit einer Welt, in der erst Versöhnung eintritt? Man ist ja ewig unversöhnt. Also muss erkannt werden, dass sie immer schon stimmt. Die Frage ist, ob man das eben hinkriegt. Nur um zu verstehen, was er da eben eigentlich vorhat und dass das nicht so von ungefähr so ist. Also das hat sich da schon was bei gedacht oder so. Bitte?
Das heißt, das Problem liegt an uns und nicht an der Welt.
So würde er sagen. Aber wir gehören ja zur Welt dazu, nicht? Da bleibt immer noch das Problem noch bestehen. Natürlich löst er es auch nicht, nicht? Aber in der Richtung versucht er zu sagen, es kann jedenfalls nicht darin bestehen, dass wir uns oder die Dinge ändern, sondern wir müssen eigentlich nur ein richtiges Bewusstsein haben darüber, so wie man das schon immer mit dem Glück gesagt hat. Glück ist ein Bewusstseinszustand. Wir sind es eigentlich immer schon, wir wissen das leider nicht. Es muss den Leuten also klar gemacht werden, dass sie eigentlich glücklich sind.
Aber damit hebt er ja das, die Heilsgeschichte auf. Es gibt ja dann keine Heilsgeschichte eigentlich mehr.
Deswegen, er ist der Begründer ja der Philosophie, der Geschichtsphilosophie, dass er zeigt, die Philosophie, die Geschichte ist genauso voller Vernunft wie die Natur. Er sagt, es ist einfach völlig inakzeptabel zu behaupten, in der Natur steckte Vernunft drin und in der Geschichte nicht. Ich muss die Geschichte also so erzählen, dass daran die Vernunft sichtbar wird. Dass da alles seinen Ort und seinen Platz hat. Dass da genauso die Vernunft herrscht wie in der Naturgesetzlichkeit. Die Frage ist, ob ihm das gelingt. Das gelingt ihm natürlich auch nicht ganz. Er kriegt es nicht hin beim 30-jährigen Krieg bei so Geschichten, wo schon auch Punkte offen bleiben. Er sagt auch, die Geschichte ist ein Meer aus Blut und Tränen und manche unschuldige Blume wird zertreten. Aber das muss ich alles mit hineindenken in das Gesamt der Weltgeschichte. Und wenn da jemand sagt, also du bist ja, entweder bist du zynisch oder du bist verrückt oder sonst wie, dann sagt er, wenn du an Gott glaubst, kannst du gar nichts anderes sagen, denn es gibt die Vorsehung. So hatte ich ja begonnen vorige Woche. Nicht? Darauf müssen wir auch noch eingehen. Und kein Wunder, dass das natürlich erhebliche Proteste ausgelöst hat, klar. Aber mir liegt dran, und ich habe ja auch gesagt, ich habe einen Aufsatz geschrieben, extra vor nicht so langer Zeit, dass man nicht Hegelianer sein soll. Aber zunächst mal liegt mir immer dran, erstmal die Autoren, die ich hier vorstelle, stark zu machen. Und ich sage, es hat keinen Sinn, die Philosophiegeschichte als eine Geschichte von Irrtümern zu erzählen, sondern erstmal als eine Geschichte von Einsichten. Und dann kann man immer noch die Anfrage dran machen, wo hast du dich jetzt verrannt oder was hast du da weggelassen oder so. Aber lernen sollten wir erstmal, worauf uns da die Leute aufmerksam machen, auch wenn es einem merkwürdig vorkommt. So meine ich das, dass man da erstmal hingucken soll. Deswegen rede ich erstmal so mehr in seinem Sinn. Obwohl zwischendurch sage ich ja schon, also dass ich da auch meine Probleme habe, aber das kommt dann am Schluss nochmal deutlicher. Also um zu verstehen, was er hier will, ihm geht es also um Versöhnung und um Gutheißung. Und von dort her muss man, also meine ich, kann man eine ganze Reihe Eigenheiten seines Denkens verstehen. Zunächst mal schon dem ihm eigenen Vorrang der Theorie vor der Praxis. das halten ihm dann Kierkegaard vor und die Linkshegelianer, nicht? Dass sie sagen, das ist ja nur eine Versöhnung im Gedanken und im Denken, wir müssen doch eine wirkliche Revolution machen oder so. Und da sage ich, dass er eben schon in Frankfurt erkannt hat, wenn Versöhnung etwas ist, was wir erst verwirklichen müssen, sodass die ganze Vorgeschichte, von denen haben ja Marx und Lenin geredet, Vorgeschichte, sind noch gar nicht richtig in der Geschichte, dann, wenn das alles unversöhnt wäre, dann geht es nicht. Also es kann nur darum gehen, einzusehen, was schon da ist. Und Einheit wäre keine, wenn sie als Partei gegenüber der Vielheit aufträte. Sondern wirkliche Einheit muss die Vielheit einschließen. Also die Identität muss die Identität von Identität und Nicht-Identität sein. Ein Bild dafür wäre eben statt eine Unisono-Melodie, wie in der Gregorianik, eben eine Mehrstimmigkeit. Akkorde. Nicht Polyphonie. Dann haben Sie eine, also Mehrheit, eine Vielheit, die zugleich eine Einheit ist. So etwas würde da hineingehören. Dass hier beides mit sich gegeben ist. Also, bei wahrer Identität muss der Einschluss auch in Gegenrichtung verlaufen. Wirkliche Identität kann nur Identität der Identität und der Nicht-Identität sein. Und das bitte, das ist der Punkt, den ich hauptsächlich bei ihm kritisieren werde, wendet er auch auf Gut und Böse an. Auch das muss alles eingeholt werden, dass das hineingehört mit. Also das Endliche geht zugrunde in... Es geht zugrunde, natürlich geht es zugrunde, aber in seinen Grund. Und im Grund ist es dann aufgehoben. Im dreifachen Sinn, nicht im einfachen Sinn. Deswegen hat er was gegen den Kontingenzbeweis. Er sagt, der Kontingenzbeweis, der Beweis, dass Gott der Erhalter der Welt ist. Nein, sagt, das Endliche will doch nicht erhalten werden. Das Endliche will doch gerade enden, darum heißt es so. Und das weiß jede Kuh besser, auch ohne die eleusinischen Mysterien. Die fressen nämlich einfach das Gras. Und darauf kommt es an. Das Gras wird gefressen und verwandelt sich in Kuhfleisch. Also genau diese Verwandlung, die da einzutreten hat, die dort läuft, das ist es. Und das ist dann die Identität von Identität und Nicht-Identität. Und jede Kuh weiß das, nur wir nicht. Und deswegen müssen wir es vom Hegel lernen, sagt er. Und haben schon die eleusinischen Mysterien gewusst. Und bei Heraklit stehen auch so Sachen, dass da Gut und Böse da zusammengehören, nicht? Ah ja, hier habe ich den Text vom Hölderlin sogar im Ganzen kann ich nochmal vorlesen. Also, O Seele, Seele, Schönheit der Welt, du Unzerstörbare, du Entzückende, mit deiner ewigen Jugend, du bist. Was ist denn der Tod und alles Wehe der Menschen? Ach, viel der leeren Worte haben die Wunderlichen gemacht. Geschieht doch alles aus Lust und endet doch alles mit Frieden. Wie der Zwist der Liebenden sind die Dissonanzen der Welt. Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder. Es scheiden und kehren im Herzen die Adern und einiges ewiges glühendes Leben ist alles. Und Henrich, können Sie das ja nachlesen, seinen Forschungen, nicht? Das ist natürlich der Hölderlin eigentlich so diese Mittelfigur ist und die deswegen auch so schlecht bei ihm wegkommt als schöne Seele dann beim Hegel, weil er da irgendwie wahrscheinlich schon wusste, dass der andere da nochmal weiterkommt als er eigentlich. Nicht bloß ein Philosoph, sondern Dichter noch obendrein auch ist. Muss es genau da drinnen haben im Hyperion. Und deswegen gehört da auch hinein, meine ich, sein irritierender Ganzheitsanspruch. Dieser Satz, über den Adorno sich ja nicht beruhigen konnte, das er schreibt in der Phänomenologie, das Wahre ist das Ganze. Und Adorno hat dann dagegen gestellt, das Ganze ist das Unwahre. Nicht? Um da die Minderheiten zu retten. Natürlich hat der Hegel recht, der sagt, ich kann doch keinen einzelnen Gegenstand richtig denken und erkennen, wenn ich ihn nicht in Bezug zum Ganzen setze. Wenn ich da etwas so für sich herauslöse und gucke das an, und weiß gar nicht, in welche Zusammenhänge das gehört im Ganzen. Wirklich habe ich ein Einzelnes nur begriffen, wenn ich es im Licht des Ganzen begreife. Das ist, wenn Sie mit rechtschaffenden Hegelianern reden, da können Sie, kann man eben eigentlich dann gar nichts mehr machen, weil man eigentlich von jedem Einzelnen nur reden kann, wenn man von allem redet. Zum Beispiel kann man Hegel nicht kritisieren, man muss den ganzen Hegel gelesen haben, nicht? Aber den muss man ja verstehen, auch wenn man ihn stückeweise liest, nicht? Das habe ich denen noch immer entgegengehalten und empfehle deswegen immer die Einleitungen Hegels zu seinen einzelnen Vorlesungen. Denn da redet er an die Hörer hin, sodass die da was verstehen davon. So wie man bei Heidegger zum Beispiel auch nicht lesen soll, seine geschlossenen kleinen Schriften, die sind so zurechtgeschliffene Edelsteine, das versteht ja kaum ein Mensch, sondern man muss seine Vorlesungen lesen und die Einleitungen in den Vorlesungen, wo er dann die Leute dort aufnimmt und die anspricht, wie es geht. Also zum Beispiel in den Hegelschen Werken dann die Einleitung in die Ästhetik und die Einleitung in die Geschichte oder so etwas, das kann man verstehen, weil er da so erstmal die Hörer einführt. Und dann merkt man, dass das schon geht. Aber der Anspruch bleibt bestehen, erst wenn ich wirklich das Ganze habe, kann ich auch das Einzelne richtig verstehen und einordnen. Hegel meint also ein Doppeltes. Einmal, nichts kann recht erkannt und verstanden werden, wenn man nicht die Zusammenhänge dazu nimmt. Zutreffendes, Richtigkeiten gibt es natürlich auch bei Einzelnen. Aber Wahrheit hat man nur im Ganzen. Und tatsächlich spricht ja auch Adorno vom Ganzen. Wenn er sagt, das Ganze ist das Unwahre, hat er auch vom Ganzen gesprochen. Ob er damit recht hat, dass er das Unwahr nennt, kann man schon wieder diskutieren. Oder soll das wahr sein, dass das Ganze das Unwahre ist? Muss man ja kein Hegelianer sein, um das zu fragen, nicht? Aber wie soll man denn vom Ganzen sagen können, es ist unwahr, nicht? Die klassische Tradition kannte das Axiom omnem malum in bono. Also alles Übel gibt es nur am Guten. Und das können Sie heute bei einer ganzen Reihe von, das ist ja schon 3 Uhr vorbei und niemand sagt was, wir haben unsere Pause. Also nur den einen Satz noch. Also das kann man heute bei Theologen und Philosophen immer wieder lesen im Stichwort, das sei eine Entbösung des Bösen. Wenn man sage, alles Übel sei am Guten, dann müssen wir dann nach der Pause weitermachen. Und wenn es jemand so nennt, macht das Fenster auf, dass wir Sauerstoff wieder reinkriegen und dann geht es eine Viertelstunde weiter.